Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechthild Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 56 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dabei bist, dass du zuhörst. Und heute gibt es wieder ein Interview, diesmal mit Britta Hölze. Sie ist MBSR-Trainerin und hat auch lange als Forscherin im Bereich Achtsamkeit und Neurowissenschaften gearbeitet und hat erforscht, wie sich auch die Achtsamkeitspraxis in unserem Gehirn zeigt. Und wir haben über viele spannende Themen rund um das Thema Achtsamkeit gesprochen, wie es sich vielleicht auch auf unser Schmerzempfinden auswirkt und was es mit uns macht in verschiedenen Aspekten unseres Lebens. Also wieder viel Input auch und viel Spannendes, Neues vielleicht auch für dich dabei. Und schau natürlich immer, was für dich angenehm ist und möglich ist. Also es sind natürlich auch vielleicht Themen, die rund um Stress gehen und Schmerz, die vielleicht auch gerade nicht so einfach für dich sind. Also schau da gerne, was gerade für dich möglich ist, wie immer in meinem Podcast. Und ich freue mich natürlich auch mal über Rückmeldungen zu der Folge, was du vielleicht auch für dich mitnehmen konntest aus dieser Folge, was neu und spannend und interessant war. Und jetzt freue ich mich, dass du dir diese Folge anhörst und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Britta, danke, dass du im Podcast bist. Ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Ich fange immer so an, dass du erstmal gerne etwas über dich erzählen kannst.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Und ja, ich weiß nicht, hast du konkrete Fragen? Was soll ich erzählen?
Ja, also über deine Arbeit vielleicht, wie du auch zum Thema Achtsamkeit gekommen bist oder was du so gemacht hast, weil vielleicht kennen dich nicht alle. Also ich muss dazu sagen, ich kannte dich durch deine Arbeit als Forscherin und war dann, als wir im Sommer jetzt diesen Jahres in München zusammen auf dem Panel waren und ich da angefragt wurde und dann gehört habe, dass du mit mir auf diesem Panel bist, war ich ganz aufgeregt, weil ich deine Arbeit so verwundere und ja, weil du ja auch viel quasi auch in der Grundlagenforschung rund um Achtsamkeit und dem Gehirn auch geforscht hast. Deswegen, das finde ich spannend und deswegen habe ich dich ja jetzt auch gefragt, ob du da mehr im Podcast drüber erzählen kannst. Und genau, deswegen, das war so ein bisschen auch mein Wunsch, um nochmal so das Thema Neuropsychologie ein bisschen im Podcast mehr zu teilen und mehr Leuten davon auch was zu sagen, wie es auch vielleicht in Achtsamkeit und Meditation in unserem Gehirn auch sich zeigt.
Ja, gerne, genau. Also ich kann gerne ein bisschen vielleicht ausholen dazu, wie ich dazu gekommen bin. Also zur Forschung bin ich gekommen durch meine eigene Begeisterung von der Achtsamkeitspraxis. Ich bin in Kontakt gekommen mit der Meditation auf einer Reise in Asien und war sehr begeistert zu merken, wie gut es tut und wie ich auch wirklich das Gefühl hatte, es erweitert sowas von die Perspektive auf Fragen des Bewusstseins und auch auf diese Frage, wer sind wir eigentlich als Menschen? Wie funktioniert Menschsein sozusagen? Was ist auch Bewusstsein? Das hat mich dazu bewegt, dann erstmal Psychologie zu studieren und auch dann die Meditation oder das Yoga war es auch anfänglich sehr, dann nach dem Studium zum Thema meiner Doktorarbeit zu machen. Und ich wollte eigentlich vor allem was machen über so Bewusstseinsfragen oder Selbstwahrnehmung, so was ist eigentlich selbst, was ist dieses Gefühl von ich. Das ist so ein bisschen abgekommen davon, weil wir festgestellt haben, das ist sehr schwer zu untersuchen. Okay. Und dann war ich aber an der Uni Gießen und hatte da einen sehr netten Betreuer meiner Doktorarbeit, habe mit dem Ulrich Ott gearbeitet. Und der hat gesagt, Mensch, wir haben hier einen Kernspintomographen, wäre es nicht spannend, wenn wir irgendwas machen würden mit neurowissenschaftlicher Fragestellung. Und dann dachte ich, wow, das finde ich auch total interessant, machen wir eben das. Und dann haben wir geguckt, wie sich die Gehirne, also wie die Gehirne anders aktiviert sind, bei Meditierenden. Das war so die erste Studie, die wir gemacht haben. Also wir haben Meditierende und Nicht-Meditierende in den Kernspintomographen gelegt und sie meditieren lassen. Die haben eine Atemachtsamkeitsmeditation im Scanner gemacht, um zu gucken, wie sieht es in einem Gehirn, das das schon geübt hat, anders aus. Und haben da auch Unterschiede gefunden, dass nämlich die Meditierenden mehr Aktivierung haben in Regionen im Gehirn, die wichtig für Aufmerksamkeitsregulation sind. Das war so ein wesentlicher Befund damals. Und dann haben wir eine zweite Studie gemacht. Da haben wir uns die Struktur im Gehirn angeguckt, also so die graue Substanz und die Dichte der grauen Substanz und da eben auch zwischen den Gruppen verglichen, wie sieht das aus, wie sieht eben die Struktur im Gehirn anders aus und haben da zum Beispiel gefunden, dass der Hippocampus bei den Meditierenden ein bisschen dicker ist, also eine Region, die ja wichtig ist für Lernen und Gedächtnisprozesse. Aber bei der wir eben wissen, dass sie auch mit Stress in Zusammenhang steht. Die wird angegriffen bei Stress und scheint eben so, dass bei den Meditierenden da die graue Substanz eher so ein bisschen dichter ist.
Und wofür ist diese graue Substanz wichtig?
Also der Hippocampus, der ist vor allem bekannt für seine Rolle fürs Gedächtnis. Der hilft uns also dabei, Gedächtnisinhalte ja zu unterstützen, ist aber auch ganz wichtig eben für Lernvorgänge. Der ist auch beteiligt an der Gefühlsregulation. Da bringt er so den Kontext von Gefühlsempfindungen mit rein. Und so hat eine ganze Reihe von wichtigen Aufgaben. Und da wissen wir eben, dass der richtig geschädigt werden kann, wenn der Stress zu hoch ist. Also wenn wir sehr im Stress sind, dann sind ja auch die Stresshormone im Körper, werden viel ausgeschüttet, zum Beispiel das Cortisol von der Nebennierenrinde. Und da weiß man, dass das eben auch ins Gehirn geht. Das geht durch diese Blut-Hirn-Schranke und wirkt dann auch im Gehirn. Und das kann richtig Gewebe schädigen im Hippocampus. Und deswegen sieht man oft bei Menschen Gruppen, die sehr gestresst sind, dass die so ein bisschen weniger graue Substanz haben da im Hippocampus. Und da ist, das ist eben ja die schwierigen, die schlechte Nachricht eben, dass da wirklich richtig struktureller Schaden im Gehirn passieren kann. Aber auf der anderen Seite auch die gute Botschaft, das ist auch wieder veränderbar. Also es scheint so, dass sich irgendwas an dieser grauen Substanz zumindest wieder zu festigen, aufzubauen scheint. Man weiß jetzt nicht genau, wie diese Vorgänge da wirklich auf der genauen, auf der Strukturebene sind. Aber wir sehen, dass diese Region dann wieder dichter ist, wenn die Leute eben mit einem MBSR-Kurs ihren Stress reduzieren.
Naja, das war jetzt meine nächste Frage gewesen, was da unterstützen kann. So eine regelmäßige Praxis oder auch erstmal so ein 8-Wochen-Kurs kann da schon helfen.
Genau, also das war unser erster Befund, war eben, dass das bei erfahrenen Meditierenden da ein bisschen dichtere graue Substanz gibt. Die hatten sehr viel Erfahrung damals, die Leute, die wir untersucht haben. Die haben also wirklich 2 Stunden am Tag meditiert über viele, viele Jahre. Und dann hat sich die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich auf die Meditation zurückzuführen, weil das könnte ja auch sein, dass die Leute einfach schon mit mehr grauer Substanz in bestimmten Hirnregionen kommen und dass sie das vielleicht auch irgendwie anders macht und dazu bewegt, die Praxis aufzunehmen. Also man weiß nie, ob das tatsächlich auch die Folge ist der Praxis oder ob das schon vorher so bestanden hat. Und deswegen haben wir dann eine Längsschnittstudie gemacht und haben an einer Gruppe von Personen eben, die haben wir vorher in den Kernspintomographen gelegt, diese Aufnahmen vom Gehirn gemacht. Dann sind sie durch den 8 Wochen MBSR-Kurs gegangen und dann haben wir sie nochmal gemessen. Und dann kann man so innerhalb von einer Person eben schauen, wie verändert sich das über die Zeit. Und da konnten wir tatsächlich auch finden, dass schon in diesen 8 Wochen Praxis da diese Veränderungen im Gehirn auftreten.
Okay, das heißt, es ist wirklich auch hilfreich anzufangen mit so einem Kurs und
Ja, und das ist schon auch, ich finde, echt faszinierend und erstaunlich, wie plastisch unser Gehirn ist, gell? Wie das einfach so schnell sich auch da was umgestalten kann, wie auch Lernvorgänge sich dann da auch wieder abbilden und eben auch nochmal das Ganze auf einer anderen Ebene messbar wird.
Ja, spannend. Das war jetzt so deine Forschung und wie hast du dann damit weitergemacht?
Also ich bin danach meiner Doktorarbeit, die habe ich an der Uni Gießen gemacht, bin ich in die USA gegangen Und zwar nach Boston. Da war eine Forscherin, die auch eben an einem ganz ähnlichen Thema geforscht hat, die auch schon spannende, also richtig tolle Arbeiten gemacht hatten, wie ich fand. Und die habe ich eigentlich ja, ich habe sie empfohlen bekommen von bei einem Retreat, was ich mit Jon Kabat-Zinn und Saki Santorelli gemacht hatte.
Okay, cool.
Weil ich eben die angesprochen hatte, gesagt hat, ich würde gerne irgendwas in eurer Nähe machen, so, was könnt ihr mir empfehlen? Und dann hat sich das schönerweise so ergeben, dass ich dort in Boston war und gleichzeitig die Ausbildung zur MBSR-Trainerin machen konnte und auch da eben weiter forschen konnte an diesem Bereich.
Ah, okay, dann direkt die Ausbildung bei Jon Kabat-Zinn selbst, dem
Ja, also beziehungsweise da vor Ort.
sein
Er ist
Team,
dann
okay.
nur für manche. Ja, für manche Teile dabei gewesen, aber sonst waren das ja die Senior Teacher da am Center for Mindfulness und das war sehr schön.
Ah ja, wow, okay. Direkt an der Quelle die
Ja,
Ausbildung.
genau.
Ja, cool. Ja, mit der Forschung zur Achtsamkeit, da gab es ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Forschung, dass sich das sehr erhöht hat, der Anzahl an Forschungen zu dem Thema Achtsamkeit.
Ja. Absolut. Also wenn man sich das so anschaut, wie viele Studien pro Jahr rauskommen, dann waren das damals, ich habe so 2005 angefangen mit der Forschung, da waren das echt so ein paar Studien jedes Jahr. Das war sehr überschaubar. Und inzwischen geht das in die Hunderte bis Tausende tatsächlich pro Jahr, die da neu rauskommen. Und das ist wirklich ein sehr aktives Forschungsfeld. Es kommen dauernd neue Arbeitsgruppen hinzu, auch die das erforschen, weil man eben sieht, dass Achtsamkeitspraxis auf vielen Ebenen sehr gute Effekte haben kann. Vor allem so im Bereich ja Stressreduktion, was ja sehr bekannt ist, aber eben auch zur Verbesserung der psychischen Gesundheit. Studien, die zeigen, dass das Immunsystem die Funktion verbessert werden kann und eine ganze Reihe weiterer Befunde auch auf die Kognition, auf Sozialverhalten, wobei da die Befunde dann schon wieder etwas gemischter werden, nicht mehr so ganz belastbar sind.
Okay, das bedeutet Sozialverhalten, dass man irgendwie mehr altruistisch wird und empathischer, aber
Ja, genau. Ja, das ist so.
negative Effekte.
Das ist so erstmal die große Hoffnung gewesen, dass wir da auch eben Effekte sehen können. Ich denke, es liegt sehr nah. Ich würde das so aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir geht in den Kursen, so die Leute.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in meinen Angeboten die Erfahrung gemacht, aber auch bei mir selber irgendwie, dass ich vielleicht gelassener in manchen Situationen umgehen kann. Aber andererseits ist natürlich auch so das Thema, ich erkenne ja dann auch meine eigenen Grenzen besser und kann vielleicht dann auch, je nachdem, manchmal die vielleicht besser kommunizieren, aber natürlich bin ich immer noch ein Mensch und bin ja auch nicht immer ganz achtsam und kann nicht immer ruhig und entspannt
Ja,
sein.
genau. Und ich denke auch, dieses eigene Grenzen erkennen, das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt und auch gut für sich selber zu sorgen und dann im nächsten Schritt auch zu gucken, wie kann man vielleicht auch andere sich gut auch für andere einsetzen, die Hilfe benötigen. Und da war sehr große Hoffnung erstmal, dass wir eben auch Sozialverhalten durch Achtsamkeitspraxis verändern können im Sinne von mehr Altruismus, mehr Mitgefühl, mehr Hilfsbereitschaft. Und es gibt Studien, die das zeigen. Aber vor ein paar Jahren kam auch eine größere Meta-Analyse raus, die das Ganze relativiert hat und gesagt hat, naja, so zuverlässig sind die Befunde jetzt eigentlich noch nicht. Also es gibt so ein paar methodische Schwächen und wenn man die berücksichtigt, dann sehen wir das eigentlich nicht, dass so nach einem 8 Wochen Kurs sich das Sozialverhalten verändert. Und da muss man inzwischen, geht man davon aus, also man kann Sozialverhalten verbessern. Aber dann kommt es wirklich darauf an, auch die richtige Übungspraxis zu haben. Also wenn du zum Beispiel mit liebender Güte-Meditation arbeitest und übst, dann sieht man Effekte. Aber wenn es jetzt so wie in einem normalen MBSR oder MBCT-Kurs eben so ist, dass es vor allem Achtsamkeitsmeditationen sind, wo man erstmal sich selber spürt, Aufmerksamkeit reguliert und ja, sich die eigenen Grenzen erkennt und so, dann sieht man jetzt nicht notwendigerweise auch diese Effekte aufs Sozialverhalten. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, in welchen Kontext ist das Ganze gestellt, wie umfangreich ist auch die Übungspraxis und genau, was genau wird geübt.
Und nochmal zum das Inhaltliche, also Meta-Analyse ist ja, wenn verschiedene Artikel quasi zusammengestellt werden und geguckt wird, was die Resultate zeigen.
Genau, ganz genau, ja, ganz genau. Weil ja oft dann, man weiß es immer nicht so genau, dann kommen in einem Bereich zu einer Fragestellung eben ganz viele Studien raus und die sagen alle ein bisschen was anderes und haben vielleicht alle leicht einen anderen Blickwinkel gehabt und man fragt sich, was es jetzt eigentlich war. Und dann, genau, dann hilft die Meta-Analyse, um alles zusammen in einen Topf zu nehmen und zu gucken, was bleibt so unterm Strich übrig. Genau.
Ja, und dort ist ja auch dieses liebevolle Güte und Mitgefühl an schon. Da gibt es ja auch dann Bereiche des Mitgefühls und Selbstmitgefühls, was auch immer ein wichtigeres Thema in der
Ja,
Forschung auch wird.
genau, ja, das hat man so vor einigen Jahren mehr in den Blick genommen. Inzwischen gibt es auch mehr und mehr ganz gute Forschung dazu, ja.
Und auch, es gibt ja auch ein 8-Wochen-Programm, in dem man auch dieses Mindful Self-Compassion, achtsames
Ja,
Selbstmitgefühl,
genau.
praktizieren kann.
Ja,
Ja.
Mindful Self-Compassion, genau, MSC.
Hast du sonst bei der Forschung noch irgendwas, was dich immer fasziniert oder wo du sagst, ah, das finde ich immer interessant, vielleicht auch noch zu teilen?
Ja, also genau, ich kann vielleicht zum kurz sagen, was wir uns vorstellen oder was wir so gefunden haben, wo sich das Gehirn verändert mit einer Achtsamkeitspraxis. Weil das ist zum einen, sind es eben so Sachen wie Hippocampus, wo man eben so diese Effekte von Stress sieht, aber es sind, das hatte ich schon angesprochen, auch viel so Regionen, die mit Aufmerksamkeitsregulation zu tun haben, Selbstregulation. Das ist ein ganz zentraler Befund. Und dann, und das ist eigentlich vor allem so der Schwerpunkt meiner Arbeit gewesen, haben wir uns viel Gefühlsregulation auch angeschaut, Emotionsregulation und so die Frage, wie hilft Achtsamkeitspraxis da, Gefühle zu regulieren, sei es im Kontext von Ängsten oder von Depressionen auch oder im Umgang mit Schmerzen. Und da sehen wir eben auch spannende Befunde ganz unterschiedlicher Art, wo wir aber so insgesamt eben auch nochmal auf der neurowissenschaftlichen Ebene einen guten Hinweis darauf haben, dass da eben Veränderungen passieren in der Struktur und in der Funktionsweise im Gehirn, die uns dann unterstützen, unsere eigenen Gefühle besser regulieren zu können.
Ja, das
Ja.
finde ich auf jeden Fall auch ein interessantes Thema, auch mit dem Schmerzen, weil da habe ich auf jeden Fall in meiner eigenen Praxis über die Jahre auch gemerkt, dass es mir hilft, dann besser mit diesen Schmerzen, die ich regelmäßig habe, vielleicht umzugehen. Ja.
Ja. Und das ist wirklich ein ganz spannender Bereich, wo wir ja auf der einen Seite sehen, es können tatsächlich, kann die Intensität von Schmerz verbessert werden. Vor allem aber verändert sich die Beziehung, die wir mit dem Schmerz einnehmen können. Oder ist das das, was würdest du das auch aus deiner Erfahrung so beschreiben?
Ja, das würde ich auch sagen, weil der Schmerz ist immer noch da und ist immer noch ein Teil von meinem Leben, aber der ist halt so vielleicht mal ein bisschen präsenter und dann wieder ein bisschen mehr im Hintergrund. Aber es ist nicht so mehr so wie vielleicht am Anfang, wo ich damit gelebt habe, mit den Grundschmerzen. Das ist so, dass alle, mein ganzer Fokus die ganze Zeit auf dem Schmerz ist.
Ja,
Was natürlich
ja.
auch die Lebensqualität beeinflusst, wenn immer der Fokus so auf den Schmerzen drauf ist.
Ja, schön. Und dadurch hat man innerlich so eine andere Freiheit, auch ein bisschen selber selbstbestimmter damit umzugehen, dass du eben auch siehst, ja, ich kann aber den Blick auch anders richten. Und ich kann dadurch vielleicht auch erstmal entdecken, dass Schmerz gar nicht so was Starres ist, wie ich sonst vielleicht gedacht habe, weil wir denken ja oft so, da ist Schmerz und der ist immer da und der nimmt alles ein oder so. Und wenn man genau hinspürt und sich dafür öffnet, dann merkt man aber, der schwankt, der ist mal stärker, mal schwächer, der hat auch unterschiedliche Qualitäten vielleicht. Und dadurch ist das Ganze nicht mehr so bedrohlich und nimmt nicht mehr so alles ein, wie du sagst, genau. Und da gibt es eben auch ganz spannende Befunde im Gehirn. Und die finde ich ganz besonders interessant, weil die eben auch ganz schön zusammenpassen zu dem, was in der buddhistischen Schrift steht. So, Da ist ja, also die Achtsamkeitspraxis geht ja zurück auf die buddhistische Psychologie. Und da ist ja viel die Rede davon, dass wir eine Möglichkeit haben, mit dem Leid anders umzugehen. Dass ein wichtiger Teil davon, wie Leiden entsteht, ist, dass wir selber uns, also wie wir innerlich reagieren auf Dinge, die uns widerfahren, dass wir oft Leid erzeugen, indem wir Erfahrungen nicht haben wollen und dann in den Widerstand gehen oder bestimmte Erfahrungen haben wollen und da anhaften und versuchen, sie zu halten, aber die gehen halt einfach auch wieder weg. Und da gibt es diese schöne Metapher der zwei Pfeile, wo der Buddha ja sagt, also wenn man Schmerzen erfährt, dann ist es, als würde man von einem Pfeil getroffen werden. Das ist halt schmerzhaft, das ist Teil des Lebens. Aber was wir untrainierten Menschen typischerweise machen, ist, wir schießen einen zweiten Pfeil hinterher. Und dieser zweite Pfeil ist dieses innere sich dagegen auflehnen, dieses Jammern, Stöhnen. Der beschreibt es so, der Mensch schlägt sich stöhnend an die Brust und so jammert und geht eben in den Widerstand. Und ich glaube, das kennen wir ja auch alle, wenn irgendwo ein Schmerz ist oder eine schwierige Erfahrung, dass wir dann auch zum Teil vielleicht schon so diese Tendenz haben zu sagen, Mensch, warum schon wieder jetzt oder warum schon wieder ich? Wie ungerecht und kann das denn nie aufhören und so. Und dass man eigentlich innerlich diesen zweiten Pfeil schießt und da heißt es, das finde ich immer so lustig ausgedrückt, da heißt es, der ist optional. So, den müssen wir nicht schießen, den können wir schießen, aber wir können es auch sein lassen. Und da viel dieser Praxis hat ja damit zu tun, zu erkennen, wie reagiere ich eigentlich innen auf meine eigenen Erfahrungen und schieße ich einen Pfeil oder lasse ich es sein? So. Und das erstmal zu erkennen, wann ich ihn schieße und wann ich es mir damit auch echt selber schwerer mache, als es sein muss, weil es muss vielleicht manchmal gar nicht so extra schwer gemacht werden. Und da ist eben das Spannende, und das fand ich an der Forschung eigentlich, das so, sind so diese mit spannendsten Befunde, finde ich, dass man auch im Gehirn diese zwei Pfeile eigentlich wiederfinden kann. Da gibt es nämlich im Gehirn tatsächlich Regionen, die stehen einmal für diese Sinnesempfindung eines Schmerzes. Und dann gibt es andere Hirnregionen, die stehen für die Art, was machen wir dann da draus innerlich? Wie gehen wir damit in Beziehung? Gehen wir in Widerstand? Gehen wir in Kampf? Gehen wir in eine Umdeutung? Sowas. Und da kann man eben erkennen, dass Menschen, wenn sie Achtsamkeitspraxis haben, wenn sie lange geübt haben, dass sie diesen zweiten Pfeil nicht schießen. Dann haben sie nämlich keine Aktivierungen mehr in diesen Regionen im Gehirn, die für dieses Umdeuten oder dieses Cognitive Reappraisal nennen wir das in der psychologischen Fachsprache, also so ein Umdeuten oder so haben, sondern dass sie einfach nur diesen Schmerz wahrnehmen und vielleicht eher in eine Akzeptanz gehen dagegen.
Ah, spannend. Das klingt auf jeden Fall interessant. Oder dass ich habe merkt das auch manchmal bei mir, dass ich vielleicht dann trotzdem erst diese Reaktion habe, aber dann dieses auch durch das offene Gewahrsein vielleicht schneller auch sehe, ah, okay, ich muss jetzt nicht da reingehen. Es ist auch in Ordnung, dass es eben jetzt so ist. Also selbst wenn man vielleicht initial diese erste Reaktion hat, dass man irgendwie jammern will oder dass es den Schmerz auch wahrnimmt, weil der ist eben ja auch da oder auch die Negative, eben die Wut oder die Angst. Aber dass man dann ja immer noch die verschiedenen Möglichkeiten vielleicht hat, damit umzugehen.
Ja, genau, weil erstmal manchmal ist es ja auch ganz wichtig, dass man erst mal sagt, Mensch, Mist, das wollte ich nicht haben. So, das darf man sich schon auch zugestehen. Aber wenn man dann merkt und man hängt eine halbe Stunde oder eine Stunde dran fest, dann ist es nicht mehr so schön, ja. Dann die Wahl zu haben, genau.
Ja, das ist witzig, weil auch mit dem Leiden, das man sich selber antut, da gibt es bei uns in der Familie von meinem Uropa so einen Spruch, den er auch immer gesagt hat, das ist das größte Leid, was man hat, wie man sich selber antut.
Ja. Ja, ich glaube,
Schön, wenn
da
man
ist
es
viel
halt
dran.
mehr Leute schon hat.
Ja.
Genau, und genau, du hattest das mit dem, dass die Achtsamkeit so aus dem Buddhismus ja auch kommt. Und da gibt es ja auch so viel Gespräche drüber, wenn das jetzt aus diesem buddhistischen und also auch Yoga und Meditation aus dem Kontext so ein bisschen rausgenommen wird und nur noch diese, ah, wie ist das, die Effekte im Gehirn, dass man da natürlich auch so eine Balance finden muss und
Ja. Finde ich auch eine ganz interessante Frage. So, wie viel Ethik braucht es eigentlich? Oder wie viel von dieser ursprünglichen Intention braucht es eigentlich? Und das ist immer so eine wichtige und spannende Frage. So, kann man es eigentlich aus diesem Kontext rausnehmen? Ist es dann noch das, was es, um was es geht, ne? Und ich glaube schon, dass Jon Kabat-Zinn ja ganz viel, also wirklich Gutes gemacht hat, dadurch, dass es aus dem religiösen vielleicht Kontext rausgenommen hat, hat er es erstmal zugänglich gemacht, weil viele Leute wahrscheinlich sonst gar nicht dazu einen Zugang gefunden hätten, wenn es eine religiöse Praxis ist. So, und es ist ja auch nicht in dem Sinne eine religiöse Praxis, es ist eigentlich eine Art des Umgangs mit dem Geist, es ist eine Psychologie ja auch. Genau, aber dann finde ich das jetzt im Moment schon sehr wichtig, auch immer wieder hinzugucken, wie viel Ethik braucht es aber trotzdem, ne? Weil sonst wird es nur zu so einem Selbstoptimierungstool irgendwann. Und das ist es, glaube ich, vielerorts auch schon geworden. Und sich da klar zu machen, dass es geht eigentlich um die Art, wie wollen wir in der Welt leben, wie wollen wir auch für die Welt mit anderen, miteinander leben. Und da gehören eben gehört diese ethische Ausrichtung auch ganz wesentlich dazu.
Nee, das finde ich auch wichtig, dass wir auch diese Ethik oder auch wie wollen wir mit der Welt umgehen, auch nicht vergessen, wenn wir meditieren und nicht nur als, wir sitzen jetzt in unserer Meditationshaltung, sondern auch zu gucken, wie kann ich vielleicht mein eigenes Konsumverhalten auch verändern, dass ich nachhaltiger bin, soweit es möglich ist und auch mit
Ja.
an Umgang mit anderen Menschen.
Ja,
So,
ja.
ja.
Und das ist, glaube ich, ist gar nicht so einfach. Also ich habe gerade an der Technischen Uni München hier mit einem Team, war ich so ein bisschen beteiligt an der Arbeit. Da haben wir ein 31-tägiges Achtsamkeitstraining genommen, das ich entwickelt habe, auch so auf Grundlage von MBSR, aber muss man eben so für sich selber über 31 Tage übt, 15 Minuten am Tag. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir auch finden können, dass Umweltverhalten sich verbessert nach diesem Monat der Praxis. Ich bin eigentlich ganz feste davon ausgegangen, muss ich sagen. Ich habe gedacht, es wäre so plausibel, so wir reduzieren Stress. Und Stress ist ja ein wichtiger Faktor dafür, auch dass wir ja nicht das beste Verhalten zeigen. Also wenn wir Stress reduzieren, habe ich gedacht, haben wir schon ganz viel gewonnen in eine Richtung, dass man besser, also dass man mehr nach seinen eigenen Werten leben kann auch. Und überhaupt auch diese Verbesserung der Selbstregulationsfähigkeit, Aufmerksamkeitssteuerung und so, war ich eigentlich feste davon überzeugt, dass Umweltverhalten sich verbessert. Auch weil ich glaube, durch die Achtsamkeitspraxis erkennt man auch mehr, dass man Teil eines großen Ganzen ist, wo man also automatisch so das Bedürfnis hat, sich auch gut zu sorgen um das Ganze und nicht nur für sich selbst einzustehen. Und schockierenderweise haben wir das überhaupt nicht gefunden in dieser Studie, sondern das war tatsächlich das Gegenteil war der Fall. Die Leute haben sich erstmal weniger dafür entschieden, also Umweltverhalten zu zeigen. Und da bin ich jetzt irgendwie gedanklich schon ganz viel dran, das zu überlegen, wie kann das sein? Was ist da passiert? Ich glaube, was wir vorhin gesagt haben, so dass man erstmal auch mit der Praxis erstmal erkennt, wo die eigenen Grenzen sind und vielleicht anfängt, sich besser um sich zu kümmern und für sich zu sorgen und für sich einzutreten. Und das war eben in dieser Studie so konzipiert, dass die Leute die Entscheidung hatten, etwas für sich zu nehmen oder der Umwelt zu geben. Und dann haben sie sich entschieden, für sich zu nehmen. Und ich glaube, es ist vielleicht ein wichtiger erster Schritt, erstmal mit sich gut zu sein, sich gut zu umsorgen, sich zu kümmern. Aber natürlich wollen wir da nicht stehen bleiben. Und dann jetzt zu gucken, wie kann das beides gelingen? Dass wir gucken, dass wir selber gut versorgt sind und genug haben, aber eben dann auch in die Welt rausgehen zu können und zu sagen, so, und jetzt schaue ich auch, dass ich mich insgesamt gut für die Welt ausrichte. Das wäre eben schön. Und ich glaube, es ist noch nicht so ganz einfach zu finden, wie kann das gehen? Also insgesamt ein Gesellschaftsthema auch.
Genau, und da braucht es vielleicht dann auch so Kurse und Anleitungen und Personen, die einen da auch auf dem Weg unterstützen, dass man auch sieht, okay, am Anfang gucke ich erstmal nach mir und dann bin ich aber wieder in der Gemeinschaft und gucke, wie ich auch für
Ja.
andere gut da sein kann.
Ja.
Ja.
Ich glaube auch so diese größere Ausrichtung, und es braucht einfach auch, dass wir auch informiert sind, was wäre das Sinnvollste zu tun. Und
Ja, weil da hatten wir auch in dem Panel drüber gesprochen, dass man vielleicht, wenn man anfängt, dann auch erstmal dieses ganze Nachrichten und so vielleicht auch erstmal ausblendet, weil man erstmal so per se und sagt, ah, ich kann das gerade vielleicht nicht aufnehmen, aber irgendwann muss man ja auch wieder, wir sind ja ein Teil einer Gesellschaft, das heißt, wir müssen uns auch mit dem beschäftigen, was in der Welt vorgeht und
Ja.
die Teile, wo wir selber vielleicht auch unterstützen können. Sei es in dem Bereich, in dem wir vielleicht aktivistisch unterwegs sind oder in unserem Kreis oder so, je nachdem, wo man sich
Ja.
engagiert,
Ja.
dass man irgendwie die Kraft dafür hat, sich zu
Ja.
engagieren und nicht so, ich bin jetzt nur bei mir, weil ich so achtsam bin.
Ja.
Ja, auf jeden Fall viele spannende Sachen, auch die du schon gemacht hast und die du auch dann hat uns heute geteilt hast. Also ist das gerade noch ein aktives Forschungsprojekt mit diesen 31 Tagen oder macht ihr da dann noch weitere Forschung zu oder war das jetzt erstmal
Das
so?
weiß ich sogar noch gar nicht so genau.
Ja.
Also ich fände es spannend, das zu machen, aber
Ja.
momentan ist noch nichts geplant.
Ah
Mal
ja, okay.
schauen, ob es vielleicht ja irgendwie noch weitergeht.
Okay. Und was machst du sonst gerade so? Bietest du noch MBSR-Kurse an?
Genau, ja, vor allem, also ich biete MBSR-Kurse an, aber ich mache auch viel in Unternehmen. Also ich zum Teil MBSR-Kurse in Unternehmen, aber auch andere Formate. Dann oft sind ja kürzere Formate gewünscht in Unternehmen, manchmal nur so ein Eintagestraining oder mal so über 4 Wochen jede Woche eine Sitzung oder so. Also so unterschiedliche Formate, und ich mache Vorträge auch zum Thema. Ja, das ist so das, was ich mache.
Ah ja, spannend. Das ganze Thema Unternehmen ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema eigentlich, dass da ja auch oft so die Kritik ist, dass es nur in Unternehmen gemacht wird, damit die Mitarbeiter produktiver sind und so. Aber ich sehe es auch, dass es halt eine Unterstützung ist, um mit dem Stress, den wir alle im
Ja.
Alltag haben, auch umgehen zu können.
Ja, das ist immer eine gute Frage. Was ist die Intention vom Unternehmen,
Ja.
diese Kurse anzubieten? Und ja, und unterstützt man damit vielleicht ein ausbeuterisches System auch
Ja.
noch, indem man die Leute noch leistungsfähiger macht? Aber das ist gar nicht meine Erfahrung. Also in der ganz großen, ganz, ganz großen Mehrzahl würde ich sagen, die Leute, die dazu beitragen, dass die Kurse im Unternehmen stattfinden, das sind eigentlich immer Leute, die selber überzeugt sind, dass das gut tut und dass die das mit ihren Kollegen teilen möchten auch. Also in der ganz, ganz großen Zahl sind die Leute, die uns in die Unternehmen reinholen, kommen die wirklich mit einer sehr guten Intention, die wirklich was für ihre Kollegen oder Mitarbeiter tun wollen. Und ich sehe das auch nicht so, dass die noch ausbeutungsfähiger werden, sondern es gibt immer wieder auch die Berichte derjenigen, die sagen, so, hier ist meine Grenze, jetzt brauche ich eine Pause, und die nehme ich mir auch, weil ich sie wirklich brauche. Und ich bin nicht bereit, dauernd so, und es macht auch einfach keinen Sinn, dauernd über die eigenen Grenzen zu gehen. Also das ist eigentlich meine Erfahrung, dass das schon im besten Fall wirklich ein Win-Win für beide Seiten sein kann, weil das Unternehmen hat ja auch nichts davon, wenn die Leute krank werden. Keiner hat was davon.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Genau, gut, dass wir noch kurz darüber
Ja.
gesprochen haben, weil das war eben schon mal so eine, so ich dachte, ah, das passt auch noch gut, dieser Aspekt dann nochmal zu reinzubringen. Als allerletzte Frage, also außer du hast noch irgendwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe,
Nö, ich glaube nicht.
dann ist gut, dann ist nämlich immer meine letzte Frage, was deine eigene Selbstfürsorgepraxis ist, die du für dich machst, um gut für dich zu sorgen und bei dir zu sein.
Ja, also ich habe meine Meditation am Abend, habe ich die im Moment, weil die Kinder das nicht zulassen, dass sie morgens stattfindet. Aber jetzt habe ich sie abends, meine Meditationspraxis einfach, wo ich auch merke, die tut mir sowas von gut, und die brauche ich auch wirklich so. Also es macht einfach einen großen Unterschied, die zu haben. Und was ich aber gerade, wo ich gerade aktiv dran bin, das auch in mein Leben noch mehr mit reinzuholen, ist Bewegung, weil ich eben auch feststelle, es braucht es eigentlich auch, um wirklich gut und gesund dabei zu sein, braucht es auch ein bisschen Bewegung. Da bin ich jetzt dabei zu gucken, dass ich mehr ja, spazieren gehe oder mehr einfach ein bisschen mehr Sport mache.
Ja, das klingt gut. Das versuche ich auch. Also auf jeden Fall auch einmal am Tag rauszugehen, wenn es möglich ist.
Super,
Und
ja,
ja,
genau.
das tut auch schon gut. Ja. Ja, gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast zu sein und das alles mit uns zu teilen. Und ich verlinke auch nochmal deine Webseite in den Shownotes. Dann können die Leute auch nochmal gucken, was du
Ja.
so alles gemacht hast oder machst.
Und
Wenn, ja.
ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte und ja, danke fürs Interesse.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.